Dominik, wir sitzen heute am zweiten Tag von Digility hier beieinander und es ging um ein Panel, in dem über 10 Jahre Zukunft von VR gesprochen wurde. Erzähl mir erst mal was über deine Vergangenheit und Zukunft und dann reden wir über das Thema.
Kann ich gerne machen, Wolf. Ich habe tatsächlich schon eine lange Geschichte in Virtual Reality verglichen mit anderen Leuten, die in der Branche sind, die ja noch relativ jung ist. Also ich habe vor 4 Jahren den Oculus Rift Klebeband-Prototypen von Paul Malacki gezeigt bekommen. Das war hier auch in Köln auf der Gamescom, ungefähr 500 Meter die Straße runter im Hyatt. Und es war für mich tatsächlich ein sehr technologisch einschneidendes Erlebnis. Also ich habe damals schon realisiert, es könnte ein richtig großes Ding werden und habe eben versucht, das Medium so gut wie es geht zu pushen auch. Also ich komme aus der Spielebranche, ich habe früher als Spielredakteur angefangen, habe Produktmanagement gemacht und schlussendlich bei Rockstar Games gearbeitet. Und von der Schiene her kommend hatte ich halt das Glück, dass ich mich schon viel einsetzen konnte für Virtual Reality. Also ich habe unter anderem den Oculus Subreddit mitgegründet, was das größte Forum für Virtual Reality im Netz ist, eine europäische Non-Profit-Organisation namens EUVR.org mitgegründet, die sich um die Belange von Entwicklern und von Herstellern in Europa kümmert, weil wir da halt immer noch so ein bisschen hinterherhängen. Und unter anderem auch mit Realities.io meine eigene VR-Firma mitgegründet und dann im Silicon Valley durch einen Accelerator gebracht. Also ich habe viel Zeit im Herzen der VR-Branche verbracht und bin tatsächlich ein sehr, sehr großer VR-Enthusiast, was ich jetzt bei Nvidia als europäischer Virtual Reality Manager halt umsetze.
Bist du das, was die Amerikaner so schön ein Evangelizer nennen?
Ein Evangelist, ja, tatsächlich. Ich mag den Begriff an sich nicht so sehr, weil der hat immer so einen religiösen Charakter, als ob wir ein Kult wären, wo andere Leute quasi reinkommen müssten. Ich bin aber schon jemand, der ich würde mal sagen, ein Enthusiast. Also ich versuche so vielen Leuten wie möglich Virtual Reality nicht nur näher zu bringen, sondern auch tatsächlich zu zeigen. Weil, wie du weißt, so eine Virtual Reality Experience ist einfach was ganz anderes, als wenn du drüber redest. Also für viele Leute wirklich eine sehr überraschende Art und Weise, mit Technologie zu interagieren. Und deswegen finde ich das so spannend.
Irgendjemand hat mal gesagt, in der Virtual Reality wird die vierte Wand zerschlagen. Was bedeutet denn das konkret?
Naja, konkret bedeutet das, dass du im Prinzip versuchst, die Grenzen zwischen realer Welt und virtueller Welt zu durchbrechen. Die vierte Wand ist ja im Prinzip so eine Erzählstruktur. Das heißt, du hast immer eine Wand zwischen dem Fiktionalen und dem Realen. Und das ist natürlich mit Virtual Reality, hast du die Möglichkeit, solche Sachen zu durchbrechen. Also eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich gesehen habe für Virtual Reality, war, da hat jemand einen Raum gescannt mit Fotogrammetrie. Das war ein kleiner Raum. Du hast dich auf einen Stuhl gesetzt in dem Raum, der original gemappt war von der realen Welt auf die virtuelle Welt. Dann hast du das Headset aufbekommen und warst quasi immer noch in dem gleichen Raum gesessen, mit der gleichen Belichtung. Aber auf einmal hat der Raum angefangen, sich zu verändern. Also zum Beispiel ist ein Waschbecken von der Wand abgebrochen und dir entgegengeflogen. Und diese Art von Erzählstrukturen, die du in Virtual Reality machen kannst, auf eine extrem spannende und eindrucksvolle Weise, das ist schon was, wo die Leute noch viel wahrscheinlich sehr, sehr coole Sachen bauen werden in Zukunft, die dann eben diese vierte Wand durchbrechen.
Wenn es wirklich so ist, dass die virtuelle Welt und die reale ineinander übergehen, was bedeutet denn das für die Wahrnehmung von Zeitläuften, die jenseits der aktuellen Welt stehen? Also wie gehen wir mit Geschichte um? Wie gehen wir mit Zukunft um, wenn Geschichte und Zukunft plötzlich in der Gegenwart stattfinden?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, ja. Ich glaube, der Umgang mit der Vergangenheit ist da die leichter zu beantwortende Frage, weil du mit Virtual Reality eben die Chance hast und auch mit Augmented Reality, Geschehnisse aus der Vergangenheit nachzuerzählen und zwar wirklich an deinem eigenen Leib zu erleben. Also eine meiner Lieblingserfahrungen in Virtual Reality ist die Apollo 11 Experience. Mit den originalen Radiofunksprüchen, mit den originalen Anzügen der Astronauten nachgestellte Mondmission. Das heißt, du erlebst, wie Neil Armstrong seinen Fuß das erste Mal auf den Boden setzt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie du die Vergangenheit neu aufarbeiten kannst. Wenn es um die Zukunft geht, wirklich um die Frage, wie ist es mit Wahrnehmung und im realen und im virtuellen Raum, dann ist es tatsächlich eine sehr spannende Frage, über die wir gerade im Panel mit Robert Scoble und Arne Ludwig und Björn Bartholdy gesprochen haben. Das ist was, wo man schon ein bisschen die Kristallkugel auch auspacken muss. Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie Menschen mit Maschinen interagieren, durch Virtual Reality verändert wird. Und damit auch einhergehend ein bisschen die Wahrnehmung. Aber wie genau das dann ausschaut und ob es dann wirklich Leute gibt, die nur noch in der virtuellen Welt leben, weil sie ihre Sinne vielleicht auf eine reizvollere Art anspricht, als die reale Welt es jemals könnte. Das sind Sachen, da hoffe ich, dass wir alle einen guten Weg finden in 10 Jahren, dass es nicht zu einer Dystopie, sondern zu einer Utopie wird tatsächlich.
Robert sagt, dass durch die Erfahrung mit diesen neuen virtuellen Welten auch die Wahrnehmung innerhalb der eigenen Umgebung der sogenannten realen Welt sich verändert. Kannst du das unterstreichen?
Das kann ich tatsächlich unterstreichen, ja. Ich habe damals, als ich eben das erste Mal Virtual Reality wirklich in einer guten, sinnvollen Technik verwendet habe, habe ich ein sehr eindrucksvolles Erlebnis gehabt im Hyatt Hotel selbst. Das heißt, ich bin nach dem Termin mit dem Aufzug nach unten gefahren und die Aufzugtüren haben sich geöffnet. Und wenn du das Hyatt kennst, das ist eine Lobby mit sehr kitschigen, goldenen Elementen und einem Springbrunnen. Es ist eigentlich so ein bisschen fehl am Platz und das sieht so ein bisschen surreal aus. Und genau diesen Eindruck hatte ich auch. Also ich hatte kurz den Moment, hey, hier stimmt doch irgendwas nicht. Weil es einfach so kitschig aussah, dass ich dachte, hey, ist das überhaupt real? Für so einen ganz kleinen Moment hat mein Gehirn quasi dran gezweifelt. Und das ist, wenn man sich gerade daran erinnert, wie man früher jung war und Bücher gelesen hat zum Beispiel. Also als ich das erste Mal Herr der Ringe gelesen habe, war ich komplett versunken in dieser Welt. Da habe ich auch im Prinzip immer gewusst, dass es eine fiktionale Welt ist. Aber ich war schon sehr eingetaucht darin. Und ähnlich ist es bei Virtual Reality auch. Da ist es halt an uns zu vermitteln, auch der jüngeren Generation, dass es sich eben um ein Medium handelt, kein reales Erlebnis. Du musst es immer in den Kontext stellen, genauso wie es mit Videospielen ist, wie es mit Filmen ist, wie es mit Büchern und Radiosendungen ist, musst du eben bei Virtual Reality auch aufpassen in die Richtung. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Viele der alten Herren und Damen sagen, dass der große Unterschied bei der Lektüre eines Buches die Tatsache sei, dass die virtuelle Welt aus der eigenen Projektion heraus entwickelt wird, während heute in der Virtual Reality die Projektion direkt ins Auge erfolgt und damit eigentlich eine Vergewaltigung der Sinne stattfindet. Was bedeutet das?
Also ich würde es tatsächlich nicht eine Vergewaltigung der Sinne nennen. Es ist ein starkes Wort, aber ich weiß, worauf du raus willst, Wolf. Es ist schon so, dass Virtual Reality dich komplett einnimmt. Und im Idealfall, wenn wir jetzt über die Zukunft reden von Virtual Reality, auch nicht nur den Sehsinn und den Hörsinn beeinflusst, sondern auch Tastsinn, Wärmeempfinden, Geruchssinn, Haptik vor allem. Also wie fühlen sich Gegenstände an in der Virtual Reality? Und wenn du das jetzt weiterdenkst, dass die ganzen Sinne alle angesprochen werden, dann ist es schon so, dass du im Prinzip Gefangener bist so ein bisschen von diesen Experiences. Aber du kommst ja immer raus. Also du kannst ja immer die Brille abnehmen und bist wieder in der realen Welt. Und das fand ich einen extrem spannenden Punkt, den Robert auch angesprochen hat, dass du eben in dem Moment, wo du eine sehr schöne virtuelle Welt hast, auch wieder diesen Hunger bekommst auf reale Erlebnisse. Also auf Dinge, die sich wirklich so anfühlen, wie sie sich eben anfühlen sollen. Und deswegen bin ich ein großer Enthusiast in Sachen Virtual Reality. Also du bist ja nicht, wie gesagt, du bist nicht Gefangener, sondern es ist immer deine persönliche Wahl. Es ist genauso, wie es deine persönliche Wahl ist, ob du jetzt ein Buch liest oder ob du jetzt einen Film anschaust oder ob du ins Kino gehst und dich auch für 2 Stunden im Prinzip komplett abschließt von der Welt. Der weiche Sitz, in dem du sitzt, die große Leinwand mit einer tollen Auflösung, das 22:1 Dolby Atmos Soundsystem, diese ganzen Technologien sind ja da, um dich im Prinzip komplett rauszunehmen aus dem Alltag. Und insofern finde ich das ein Gedanke, den man auf jeden Fall haben sollte, aber finde es keine große Gefahr, weil du es eben in den Kontext stellen kannst, im Gegensatz zu anderen Medien.
Aber im Kino ist es ja eine Gemeinschaft, die schaut. Wird es diese Gemeinschaften in Zukunft auch in der virtuellen Welt geben?
Das ist auch eine sehr spannende Frage und da würde ich dir jetzt entgegnen, dass im Kino meistens der kommunikative Aspekt relativ gering ist. Also wenn du dich mit deinem Partner oder deinem Freund oder wer auch immer, mit dem du im Kino bist, unterhältst, dann kriegst du ja auch mal schräge Blicke ab. Also es ist ja eigentlich so, dass die Leute Kino relativ uneingeschränkt genießen wollen, ohne größere Störungen, ohne groß jetzt zu kommunizieren. Danach und davor sehr gerne, weil es ein soziales Erlebnis ist, aber während des Kinos jetzt nicht, da ist es eine abgeschlossene Sache. Um die Frage zu beantworten, ich glaube, dass es in VR viele Möglichkeiten für soziale Interaktion auch gibt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, meine erste soziale VR-Experience war die Toybox-Demo von Oculus. Das ist eine sehr, sehr grundlegende Demo. Man hat Spielzeuge, mit denen kann man spielen. Man hat den Kollegen im Raum oder den Freund im Raum, mit dem man diese Spielzeuge im Prinzip bedienen kann. Und trotzdem ist es ein sehr kraftvolles Erlebnis, weil du halt auf einmal mit einem anderen Menschen einen Raum teilst, der vielleicht am anderen Ende der Welt sitzt. Im Kino kannst du dich nicht unterhalten, aber in einem virtuellen Kino könntest du dich halt mit Leuten unterhalten, die irgendwo sitzen. Denen könntest du zum Beispiel auch zuflüstern, ohne dass es alle anderen im Kino hören. Also du könntest dich theoretisch unterhalten, hast eine soziale Erfahrung, aber kannst im Prinzip diese ganze Sache noch ein bisschen augmenten, wie wir heutzutage so schön sagen.
Gut, dann baue ich die Provokation noch ein bisschen weiter aus. Gerne. Was ersetzt in der virtuellen Welt den Knutschfleck nach dem beendigten Kinobesuch?
Das ist tatsächlich eine sehr schöne Metapher. Da muss ich dir auch recht geben, das sind die Sachen, die die echte Welt besser machen kann als Virtual Reality. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass es zwar Leute geben wird, die sich in Virtual Reality verlieren, genauso wie es Leute gibt, die sich eben in World of Warcraft verlieren oder in Filmen oder in Dokus oder in sonstigen Dingen. Da ist schon was Wahres dran und auf das habe ich auch keine Antwort, außer dass das reale Leben in vielerlei Hinsicht dann auch besser ist als die Virtual Reality, weil du müsstest dann jedes Mal wieder die Brille aufsetzen, damit dir das System im Prinzip den Knutschfleck auf den Hals zeichnet. Und wenn du dann die Brille abnimmst, dann ist er auf einmal weg. Und insofern, ja, da gebe ich dir recht, da würde ich mich auch freuen, wenn es irgendwann mal den Fall gibt, dass ich eben nicht komplett isoliert bin, sondern dass man zum Beispiel sowas wie eine Augmented Reality Brille hat. Eine ganz schmale Brille, die setzt du auf, und in dem Moment, wo du halt diesen Overlay, diese virtuelle Welt nicht mehr haben willst, drückst du auf einen Knopf oder denkst an einen Gedanken im Idealfall, und dann verschwindet diese Augmented Reality eben, dass du solche sozialen Interaktionen eben komplett ungezwungen machen kannst.
Die Standardfrage, die natürlich kommen muss, wird es irgendwann das Holodeck geben?
Wir reden über das Holodeck aus Star Trek. Also so wie es da definiert ist, wird es tatsächlich relativ schwierig, weil im Holodeck ja in Star Trek Technologien eingesetzt werden, die physikalischen Grundgesetzen widersprechen. Und insofern ist es schon schwierig. Aber was es geben wird, wo ich relativ überzeugt bin davon, ist, dass ein System, wo du eigentlich alle deine Sinne ansprichst, also wo du wirklich alle Sinne ansprichst, um diese virtuelle Welt noch glaubhafter zu machen. Was das virtuelle Holodeck in dem Sinne, wie wir es haben, mit der technologischen Einschränkung nicht machen kann, ist beispielsweise die Tatsache, dass du dich in alle Richtungen unendlich weit bewegen kannst. Dass sich jedes beliebige Objekt, das du in Star Trek herzaubern kannst, wirklich genauso anfühlt und genauso da sein wird, also eine Festigkeit besitzt. Dass du zum Beispiel dich auch verletzen kannst in Virtual Reality. Das sind Sachen, da muss man sich auch die Frage stellen, ob man das dann wirklich will, ob man den Weg dann wirklich eingehen will, weil es natürlich auch inhärente Gefahren birgt.
So, meine Fragen waren natürlich ein Teil der Provokation und du hast sie gut aufgenommen, aber deshalb gibt es auch sozusagen ein kleines Goodie. Denk dir eine Frage aus, die ich noch nicht gestellt habe und die du immer gerne beantwortet hättest.
Eine Frage, die ich immer gern beantworte, weil ich bin ein sehr technologischer Mensch, ist die Aussicht auf die Technik, die sie in den nächsten paar Jahren entwickeln wird. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr zuversichtlich, dass sich da noch einiges tun wird bei Virtual Reality. Ich vergleiche es immer ganz gern mit einem Smartphone. Ganz am Anfang der Smartphone, das erste, was rauskam, war mit Sicherheit nicht smart, sondern das war ein riesiger Koffer, den du bei dir tragen konntest. Und alles, was du damit machen konntest, war telefonieren. Und mittlerweile hast du im Prinzip einen vollwertigen Computer mit dem Zugriff auf das komplette Wissen der Menschheit in deiner Tasche. Und wenn du diesen Schritt weiter denkst, von der technologischen Seite her, dann glaube ich auch, dass Virtual Reality zwar jetzt noch vielleicht von manch einem belächelt wird, dass es aber Inhalte geben wird und technologische Sachen, die dabei helfen, in den Massenmarkt reinzugehen. Also beispielsweise Sachen wie Eye-Tracking, was wir bei Nvidia auch rauf und runter in unseren Development Labs haben, wo wir eine Zusammenarbeit mit SMI zum Beispiel haben, dem Marktführer bei Eye-Tracking Solutions, einfach um die virtuelle Welt noch realistischer darstellen zu können, weil man sich durch das Eye-Tracking im Prinzip Rechenleistung spart, die man auf anderer Seite wieder einsetzen kann. Oder Dinge wie zum Beispiel Lightfield-Displays, was auch so ein Forschungszweig bei uns ist, wo du im Prinzip die Einschränkung, die du bei derzeitigen Headsets hast, dass du zwar konvergieren kannst auf bestimmte Objekte, aber der Fokus deiner Augenlinse immer auf der gleichen Entfernungsebene ist. Und diese Diskrepanz zwischen Konvergenz und Fokus ist nicht so schwerwiegend, weil das Gehirn eben meistens sich an der Konvergenz orientiert und an dem 3D-Feeling, aber trotzdem ist es noch ein Schritt, den du machen musst, um komplett nah dran zu sein an der realen Welt. Und Lightfield-Displays sind eben so eine Sache, die können das emulieren. Das heißt, du kannst auf verschiedene Fokusebenen deine Retina einstellen. Und das ist das, was auf jeden Fall spannend würde in den nächsten paar Jahren. Und dann natürlich solche Sachen wie Handtracking zum Beispiel, also dass du glaubhaft vermitteln kannst, dass du Hände hast, mit denen, also Werkzeuge, mit denen du in der virtuellen Welt interagieren kannst. Das sind alles Sachen, die auf jeden Fall passieren müssen, wo ich sehr, sehr gespannt bin drauf.
Vielen Dank. Jetzt haben wir doch noch die Zukunft auf 10 Jahre VR bekommen. Und wir bedanken uns im Namen aller, die jetzt mithören, für die freundliche und offene Beantwortung dieser kleinen Fragerunde.
Immer gern, Wolf. War mir ein Vergnügen.